In Amsterdam, an der Ecke 2. Helmerstraat und 1. Konstantin-Huygensstraat, sehe ich eine Frau von Ende 20, die ein Fahrrad über das Pflaster schiebt. Sie hat das rotbraune Haar zu einem Knoten geschlungen und trägt einen langen grauen Mantel, einen orangefarbenen Pullover, flache braune Schuhe und eine praktisch aussehende Brille. Offenbar ist sie in diesem Teil der Stadt zu Hause, denn ihr Schritt ist zuversichtlich und ohne Neugier. In einem an der Lenkstange befestigten Korb liegt ein Laib Brot und ein Karton mit der Aufschrift Rot Appeltier. Für die Frau ist es nichts Besonderes, wenn ein T und ein J nebeneinander, ohne ein Vokal dazwischen, auf einem Karton Apfelsaft stehen. Es hat nichts Exotisches für sie, dass sie ihr Fahrrad zwischen hohen Häuserzeilen schiebt, die alle am obersten Stockwerk einen Haken haben, an dem man Möbel hinaufzieht. Wohin geht die Frau? Woran denkt sie? Wer sind ihre Freunde?
In seinem Buch Kunst des Reisens sinniert Alain de Botton über das Exotische. Wie kommt es, so fragt er, dass einem banale Dinge in einem fremden Land plötzlich verführerisch erscheinen?
Das Wort exotisch wird seit jeher mit Dingen verbunden, die interessanter sind als holländische Impressionen, mit Schlangenbeschwörern, Harems, Minaretten, Kamelen, Zugs und mit Pfefferminztee, den ein schnurrbärtiger Diener mit Schwung aus großer Höhe in kleine Gläser auf einem Tablett einschenkt. In trivialeren Assoziationen zu dem Wort exotisch verbindet sich der Zauber eines fremden Ortes vielleicht mit der Vorstellung von Neuheit und Veränderung. Damit, dass wir Kamele vorfinden, wo es daheim Pferde wären, oder schmucklose Wohnhäuser, wo sie daheim mit Säulen verziert wären.
Sehnsucht!
Aus Sehnsucht wächst das Bedürfnis zu verstehen.
Ich bin gelandet in Delhi auf dem Flughafen, mitten in der Nacht. In Indien ist man sehr auf Sicherheit bestrebt, aufgrund Spannungen zu Pakistan, verschiedene Anschläge in der Vergangenheit, sodass keiner, der kein Flugticket hat, das Terminal betreten darf. Man steht also auf diesem riesigen Flughafen, um einen rum hunderte Menschen. Ich griff nach meinem Telefon, rief meine Freundin an, die meinte, ja, komm raus, wir sind schon alle da. Und mich erwartete ein regelrechtes Begrüßungskomitee. Meine Freundin war da, ihr Bruder, die Mutter, die ich vor einigen Jahren auch hier in Deutschland kennengelernt habe, der Vater, die mich mit Blumen und Geschenken begrüßten.
Christian Friedewald, 22 Jahre alt, studiert im thüringischen Ilmenau angewandte Medienwissenschaft. Für 4 Wochen ging er nach Indien, tauchte ein in den indischen Alltag, abseits der ausgetretenen Pfade des üblichen Tourismus. In eine andere, fremde Kultur.
Man merkt schon am Flughafen, man ist in einer völlig anderen Welt. Es war Ende August, es herrschten draußen noch 32 Grad, mitten in der Nacht. Und allein schon die Gerüche. Man konnte es nicht zuordnen, was ist es eigentlich, nach was es riecht. Es waren zum Teil Gewürze, es waren zum Teil die unhygienischen Verhältnisse, sprich offene Kanalisationen. Es waren Autoabgase und ich habe auch mir so gesagt, da gewöhnst du dich nie dran. Ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt. Nach 3 Tagen riecht man eigentlich das Ganze nicht mehr. Ja, sind dann mit dem winzigen Auto der Familie, ein kleiner Dreitürer, durch die Straßen von Delhi zurück zum Haus der Familie gefahren. Mein Koffer wurde aufs Dach geschnallt. Wir drängten uns zu fünft in dieses winzige Auto. Und das Straßenbild bei Nacht, viele kleine Autos. Dazwischen zum Teil Rikschas, Fahrräder zum Teil und sehr, sehr viele Mofas. Kühe, die dann auf Kreuzungen zum Teil schliefen. Und dann auch das erste Mal der Eindruck von Armut. Dass auf Verkehrsinseln Menschen schlafen. Sogenannte Pavement Dwellers, also die Bürgersteigbewohner. Die sich dann abends irgendwo auf einem zusammengefalteten Stück Pappe ihr Nachtlager bereiten. Und ich war entsetzt, wie viele Menschen auf den Straßen lagen. Die dann zum Teil noch am Straßenrand sich in irgendwelchen Blechtonnen Feuer gemacht haben, um irgendwelches Essen zuzubereiten.
Wie weit muss ich mich von meiner Heimat entfernen, um in der Fremde zu sein?
Luftsprung von Itzehoe nach Bombay. Die Zeitverschiebung. das Angelesene im Handgepäck, Vorwissen, Schutzimpfung. Der neue Hochmut, wir kommen, um zu lernen.
In seinem Buch Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus zeichnet Günter Grass die Parodie einer Asienreise. Seine Protagonisten sind Harm und Dörte Peters, ein Lehrerehepaar, das schwitzend die Wirklichkeit mit der Statistik vergleichen soll. Ein wohlgeplanter Alternativurlaub. Indien ungeschminkt erleben.
Unser Lehrerehepaar will sich in den Ferien informieren. Deshalb bucht es bei einem Unternehmen, das laut Prospekt wirklichkeitsorientierte Reisen verspricht. Der angestellte Reisebegleiter weiß immer Bescheid, wo man Ganesh-Figürchen oder javanische Marionetten kaufen kann, dass seitliches Kopfwiegen in Indien Bejahung bedeutet, was man essen soll, was nicht, wie viel Trinkgeld bei Rikscha-Fahrten fällig ist und ob man, wenn sie zu zweit, natürlich in Begleitung eines zu honorierenden Einheimischen, diesen oder jenen Slum besichtigen, auch die Slumbewohner fotografieren darf.
Die großen Reisebüros sind heute so etwas wie die Supermärkte der mobilen Gesellschaft. Die Produktpalette, eine bunte Welt. Prospekte übertrumpfen sich gegenseitig mit kräftigen Farben und verlockenden Angeboten. Der Chartertourist auf den gigantischen Flughäfen wird geködert mit exotischen Verheißungen. Bombay oder Casablanca, New York, Sao Paulo oder Hongkong. Wenn die Ankündigungen auf der Anzeigetafel rotieren, hat der Reisende Mühe, sein eigenes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wo immer er ankommt, erwartet ihn ein Kaleidoskop von Möglichkeiten. Betriebsamkeit oder Erholung, Abwechslung oder Ruhe, Fremdes, aber auch Vertrautes.
Ich war überrascht, wie sehr Indien doch dem Klischeebild entspricht. Dann stehen eben die Kühe am Straßenrand, grasen im Müll. Rikscha-Fahrer sind unterwegs. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes alles unterwegs. Kamelkarren, Esel, Ziegen. Man überholt einen LKW und plötzlich, alles bremst, steht ein Elefant auf der Straße. Die Straßen sind zum Teil nur Schotterpisten. Es ist ein wahnsinniger Dreck, es ist ein wahnsinniger Staub. Wieder der beißende Gestank. Natürlich bei Tag noch stärker. Einfach dadurch, dass die Sonne schien. Es war glühend heiß. Gut und gerne 40 Grad. Eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Man schwitzte eigentlich permanent. Und ich war überrascht von den Farben. Frauen in bunten Saris, orange, grün, leuchtende Farben. Also ein sehr überwältigendes Bild eigentlich. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll.
Ich bin ein Mensch. Nichts Menschliches ist mir fremd.
Ein geflügeltes Klassikerwort. Frei nach dem griechischen Komödiendichter Menandros, 300 Jahre vor Christus. Tatsächlich aber ist uns Menschliches in allen möglichen Varianten fremd, jedem von uns, täglich. Eine Logik liest sich vielleicht eher in der Gegenrichtung. Wirklich fremd kann nur das Menschliche und können nur die Menschen einander sein. Bereits der Philosoph Ernst Bloch erkannte:
Man muss unter die Menschen gehen, um Fremde unter Fremden zu treffen.
Einerseits zeigt sich in unserer Bedeutung des Exotischen geradezu eine Sehnsucht nach dem Anderen. Andererseits scheint mit dem Begriff des Fremden immer noch vorwiegend eine Ablehnung, zumindest aber ein gewisses Misstrauen verbunden zu sein. Womöglich gehört beides, Sehnsucht und Misstrauen zusammen und produziert sich sozusagen gegenseitig.
Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Er kennt zwar den Fremden persönlich nicht, merkt aber sofort, dass es sich um einen Fremden handelt. Und fragt ein Fremder in einer fremden Stadt, einen Fremden um irgendetwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zum Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin nämlich selbst fremd.
Karl Valentin.
Mein Name ist Fatma Celik, ich bin 1966 nach Deutschland gekommen.
Ich heiße Saim Celik, ich bin 1962 nach Deutschland gekommen.
Adekoyeni ist mein Name, also Adewale Adekoyeni. Ich bin November 1974 nach Deutschland gekommen als Student. Hier fühle ich mich wohl, zu Hause fühle ich mich wohl, aber fremd. Ja. Ich bin gespalten, weil ich weiß nicht, ob ich in Deutschland sagen kann, Deutschland ist mein Heimat oder Nigeria ist mein Heimat. Ich fühle mich hier mehr Präsenz als zu Hause. Und wo man sich mehr Präsenz fühlt, da soll es ja zu Hause sein. Aber in mir sehe ich selber Multikulti, weil das bleibt zwei Kulturen aneinander.
Wenn Sie nach Hause müssen, können Sie jedes Jahr mal runterfliegen? Zu weit, ne?
Also von Frankfurt nach Lagos, also ist 7 Stunden Flug. Ich versuche jedes Jahr nach Hause zu fliegen, weil da lebt meine Mutter, meine Familie, meine Freunde, so von Kind auf.
Deutschland ist ein schönes Land. Also ich fühle mich hier wohl. Also mein ist zweite Heimat hier jetzt. Aber dass wir in unsere Wurzeln wieder von Türkei mitgenommen haben, irgendwie man denkt auch die Richtung.
Beziehungen sind immer weniger geworden. Wir sind ja fast Gast drüben. Lebt noch meine Mutter, deshalb Geschwister. Hat man ein bisschen Bindung, aber irgendwie ist das immer fremder geworden langsam. Hier fühle ich mich wohler. Das ist meine Zuhause, meine Kinder ist hier, jetzt haben wir ein kleines Enkelkind. Und wenn ich 4 Wochen dort bin, habe ich schon Heimweh. Ich will wieder nach Hause. Nach Hause ist hier.
Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Denn jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ist ein Fremder. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt. Bis er alles kennt und gesehen hat. Denn dann ist ihm nichts mehr fremd.
Ich bin Europäer, ich bin Weißer. Gerade in den Wohngegenden von Delhi ist es vielleicht nicht unbedingt üblich, dass man Europäer sieht. Ich habe mich gefühlt wie ein Zootier. Man schaut die ganze Zeit an sich hoch und runter, überlegt, was mache ich eigentlich falsch, bis man für sich realisiert, natürlich, ich bin ja in einem völlig anderen Land, in einer völlig anderen Gesellschaft. Ich bin hier der Fremde.
Eines Tages entdeckte ich zu meiner Überraschung im Sand, einen Steinwurf vom Ufer entfernt, den deutlichen Abdruck eines nackten Menschenfußes. Wie vom Donner gerührt, blieb ich stehen. Mir war es, als hätte ich ein grauenhaftes Schreckensbild gesehen. Ich horchte aufmerksam, blickte mich nach allen Seiten um, aber ich sah und hörte nichts. Ich ging zu einer kleinen Erhöhung, um meine Blicke weiter umherschweifen zu lassen, lief dann zum Ufer zurück und bis zum Saum des Meeres hinunter. Nichts regte sich. Außer dem einen Fußtritt konnte ich keine anderen Spuren finden. Wieder ging ich zu jener Stelle zurück. Ich wollte mich vergewissern, ob nicht doch noch mehr Fußspuren vorhanden waren oder ob ich mich vielleicht getäuscht hatte. Es blieb jedoch nicht der leiseste Zweifel. Es handelte sich um den Abdruck eines menschlichen Fußes. Man konnte die große Zehe, die Ferse, alle anderen Teile deutlich unterscheiden. Nachdem 1000 wirre Gedanken sich in meinem Kopf gekreuzt hatten, floh ich in höchster Aufregung in meine Festung. Ich spürte kaum die Erde unter meinen Füßen, während ich lief. In panischer Angst sah ich mich alle 2 bis 3 Schritte um, erschrak vor jedem Baum, vor jedem Strauch und erblickte in jedem entfernten Baumstumpf einen Menschen.
Ich habe Krankenhaus 32 Jahre gearbeitet und ich war mal selber krank, habe ich als Patient da gelegen, kam eine Frau und sie war Privatpatient, hat sie gesagt, da lege ich mich nicht hin. Sie wollte nicht mit mir zusammenlegen und sie hatte gar keine andere Wahl. Sie hatte keine andere freien Zimmer mehr gekriegt. Sie musste eine Nacht mit mir verbringen. So, ich habe mich vorgestellt und wirklich, sie hatte schlimme Diagnose und Dann hat sie angefangen zu heulen, ich habe sie getröstet. Wir sind lange Freunde gewesen nachher, aber zuerst wollte sie mit mir nicht diese Zimmer teilen. Susanne, wir haben uns so gut verstanden, ja, aber sie wollte sich nicht da.
Das ist, was ich vorhin gesagt habe, ein Gelehrter hat mal gesagt, wir Menschen sind schlimmer als Tiere. Die Tiere, wenn sie sich begegnen, die beschnuppern sie sich und dann sind die Freunde gleich auf einmal. So, wir Menschen, wir haben diese, ich zusammen mit Alexander im Zimmer, weil die Leute sehen alle fast Fremdes als Gauner oder Verbrecher, denen etwas antun werden, wenn die alleine mit ihm in ein Zimmer ist oder irgendwo in der Dunkelheit.
Mitten in meinen Gedanken, Befürchtungen und Betrachtungen fiel mir eines Tages ein, dass die Spur im Sand vielleicht doch nicht mehr war als ein Produkt meiner überreizten Sinne. Außerdem war es nicht ausgeschlossen, dass sie von mir selbst stammte. Hatte ich nicht diesen Weg benutzt, als ich mein Boot aufsuchte? Diese Überlegungen trugen viel zu meiner Beruhigung bei. Bestimmt hatte ich die Spur meines eigenen Fußes gesehen, war also vor meinem eigenen Schatten davongelaufen. Oder doch nicht?
Yani söyleyeyim, çok küçük yaşlarda, 5-6 yaşlarında farklı bir...
Schon als ich 5 oder 6 Jahre alt war, merkte ich, dass etwas mit mir nicht stimmt. Mein Körper war mir irgendwie fremd.
Erkek arkadaşlarımla oynuyorum ve başka bir duygular hissediyorum, bir erkek gibi bir şey hissetmiyordum.
Ich habe natürlich mit den anderen Jungen gespielt, aber ich habe gemerkt, ich war anders. Und es gab um mich herum niemanden, der so war wie ich. Und dieses Gefühl ist im Laufe der Zeit immer stärker geworden. Ich dachte, du bist ganz allein auf der Welt.
Demet Demir lebt in Istanbul, ist 45 Jahre alt und eine Frau. Seit 6 Jahren. Demet Demir gehört zu den rund 2000 Transvestiten und Transsexuellen in der Türkei. Zu den Fremden in der eigenen Heimat.
Yani aslında kimliğim vardı ama... Ne olduğunu bilemiyorum ve farklı bir kimlikte olduğumu biliyorum.
Eigentlich hatte ich nie ein Identitätsproblem. Ich wusste, wer ich war, aber ich hatte keinen Namen dafür. Als Kind liebte ich Puppen und spielte mit anderen Mädchen Mutter und Kind. Manchmal zog ich heimlich die Kleider von meiner älteren Schwester an.
Büyüdükçe toplumun ve gelenek baskıları.
Erst als ich dann älter wurde, begann ich, mich zurückzuziehen, meine Gefühle zu verstecken. Als ich Anfang 20 war, habe ich meiner Familie dann doch davon erzählt. Meine Familie hatte immer gedacht, ach, der ist noch klein, das wird sich mit der Zeit alles geben. Biologisch war ich ein Mann, aber ich habe mich immer gefühlt wie eine Frau.
Wenn der Fremde in mir schreit, halte ich mir die Ohren zu, um allein zu sein. An blauen Abenden des Sommers will ich gehen, vom Korn gekitzelt auf den weichen Rasenpfaden. Im Traume spüre ich die Frische an den Zehen. Ich lasse meinen Kopf frei in dem Winde baden. Ich denke nichts dabei. Ich spreche nicht ein Wort, doch in der Seele schwillt die Liebe ohne Ende.
Haben Sie schon einmal im Wartezimmer Ihres Arztes begonnen, Gedichte zu rezitieren? Ich ist ein anderer, hatte der junge Dichter Arthur Rimbaud einst ausgerufen. Es gehe darum, durch ein Entgrenzen aller Sinne am Ende im eigenen Unbekannten anzukommen. Jeder hat wohl seine ganz persönlichen Beispiele, wo er dieses untergründige, das aus ihm selbst kommt, als etwas Fremdes, Bedrohliches empfindet, weil es ihm die Sicherheit raubt, indem es ihn zu einem unerprobten Verhalten provoziert.
Ich habe nach 2 Wochen das erste Mal mit Besteck gegessen. Ich saß im Flugzeug von Delhi nach Bangalore, bekam das Essen serviert und es gab Plastikbesteck dazu. Ich überlegte so, gut, um mich rum, alle essen doch mit Besteck. Ich sollte es also auch mal benutzen. Nach 2 Wochen mit den Händen essen, war es wirklich ungewohnt.
Also in Deutschland allgemein ist es so, wenn man sagt um 13 Uhr, dann ist es 13 Uhr. Sonst sagen wir, der Beamter oder da kommst du noch morgen, jetzt habe ich keine Zeit mehr.
Vor mir lag, klein zusammengerollt, irgendetwas Grünes. Ich wunderte mich zunächst, wo ist der Teller? Ich fragte dann meinen Bekannten, ja, und von was essen wir? Ja, und er zeigte auf das Blatt, rollte es auf und nahm sich seine Portion Reis, das dann nicht von Tellern gegessen wird, sondern von zurechtgeschnittenen Bananenblättern. Im ersten Moment sehr gewöhnungsbedürftig.
Damals, wie ich hier angekommen, man verlangt von mir hier, dass man sagt, so, jetzt muss ich mal Löcher werden. Du musst dich hier anpassen. Jetzt passe ich mich auf. Das bedeutet Pünktlichkeit oder was weiß ich. Und man sagt, ja, du bist Deutscher und Deutscher und Deutscher. Du übertreibst. Was wollen wir denn von mir?
Fremd ist nur, was als solches erlebt wird. Nichts ist aus sich heraus und notwendigerweise fremd. Das Fremde ist immer subjektiv, geprägt von persönlichen Motiven und gesellschaftlichen Konventionen. Der fremde Klang ist zunächst ungewohnt, kann aber Neugierde wecken. Befremdliche Gedanken überraschen, können abwegig sein, aber auch neue Horizonte öffnen.
Yani küçük bir yaşlarda falan birkaç partner mahallemizin komşucuyla falan bir cinsel ilişkimiz olmuştu.
Ich habe schon früh mit anderen jungen Männern Sex gehabt. Das passierte einfach. Man redete auch über das Schwulsein, aber ich war kein Homosexueller. Ich wollte wie eine Frau sein.
Ama yani benim bir eşcinsel değildim. Ama ben tamamen kız gibi kadın olmak istiyordum.
Meine Mutter hatte schon angefangen, eine Frau für mich zu suchen. Sie wollte mich verheiraten. Das war eine schreckliche Vorstellung für mich, mit einer Frau zusammenleben zu müssen und ihr Mann zu sein. Dann fing man auch noch an, in der Nachbarschaft über mich zu tuscheln. Da habe ich mir irgendwann gesagt, egal was passiert, ob sie dich schlagen, zu Hause rausschmeißen oder tatsächlich akzeptieren, ich werde ihnen alles erzählen und danach werde ich mich besser fühlen.
O yüzden artık ne olursa olsun dedim. İster kovsunlar, ister dövsünler, ister kabul etsinler. Her şeyi açıklayacağım dedim ve rahat ettim.
Auf Reisen tritt man aus den Hotelzimmern nur so weit an das Fremde heran, als es nicht das eigene in Frage stellt. Im Alltag achtet man peinlich darauf, dass das eigene Fremde, das einem fremd gemacht wird, erst durch die allgemein verbindlichen Normen, nicht die Stabilität der eigenen Persönlichkeit verschiebt.
Ich war überrascht, wie gesetzlos Indien scheint. Es gibt Verkehrsregeln, es gibt Ampeln, es hält sich nur keiner dran. Ich fragte, wieso halten Sie nicht an der Ampel? Ja, er sagte, in Indien hält man nicht an Ampeln. Wenn kein Verkehr kommt, warum soll man halten? Und auch wenn Verkehr da ist, wer am schnellsten fährt und wer die lauteste Hupe hat, der darf fahren.
Es ist lustig, wenn man da sowas hört, aber Ordnung muss sein.
Ja, ist klar.
Aber wenn jeder jetzt über Rot jetzt fahren, wir haben Kinder, die sehen die Grundmenschen, die wollen rüber und einer hält nicht, dann haben wir mehr Tote auf der Straße. Ich muss ja nicht wissen, in Indien, wie viele Tote die am Tag gab oder im Monat oder im Jahr Verkehr Tote. Was mich manchmal egal, was bei mir in der Heimat nicht passiert ist, ist so, jemand hat ein Laden hier jetzt und sagt so von 9 bis 20 Uhr bin ich auf. Und man geht dort in, eine Minute nach 20 Uhr, hier ist der Laden schon zu. Aber wir in der Heimat, wenn ich sage, ah, kommst du da, wolltest du etwas kaufen, kommst du rein.
In Deutschland eigentlich nichts. Gesetze sind zu hart. Wenn ein Beamter sagt, nein, das geht nicht, ist Schluss vorbei. Und dann, ich meine, wenn eine schnell fährt, muss bestraft werden, das ist klar. Aber mit 2-3 Kilometer hoch oder niedrig, das ist wohl nicht nur im Straßenverkehr, in jede Richtung. Also wenn Sie in Behörde gehen, irgendwo was ein Haus bauen wollen, Genehmigung haben, ganze Leben hat in Deutschland gebündelt mit Gesetzen, dass man von der Stadt Angst haben muss. Man hat hier von Stadt Angst irgendwie. In der Türkei, es gibt ein Sprichwort, der Politik hat viele Möglichkeiten. Ne?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 1983 gab es in der Türkei einen Militärputsch. Und während der Zeit der Militärdiktatur wurde ich des Öfteren mitgenommen und verprügelt. Eine besondere Foltermethode nennt sich Falaka. Man muss sich auf den Rücken legen, die Beine hochheben und dann wird dir auf die Fußsohlen geschlagen. Das habe ich dreimal erlebt. Du kannst danach mehrere Tage nicht laufen und manchmal war mein ganzer Körper blau angelaufen. Oft hielten sie dich damals einige Tage auf dem Revier fest, nicht wie heute nur ein paar Stunden. Das war eine schreckliche Zeit für uns.
Bis vor wenigen Jahren war ein gewisser Süleyman Ulusoy leitender Polizeibeamter im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, das Viertel vom Abschaum zu säubern, wie er es nannte, wozu er insbesondere Straßenkinder, Transvestiten und Transsexuelle zählte. Seine Opfer gaben ihm bald einen Spitznamen, Hortum, Schlauch, denn er verprügelte seine Opfer mit Gummischläuchen. Hortum besaß Schläuche in den Farben der drei großen Istanbuler Fußballclubs, gelb, schwarz und rot. Manchmal durften sich seine Opfer eine Farbe aussuchen.
Ich lebe seit 26 Jahren in Taksim, dem Zentrum von Istanbul. Dort in der Nähe habe ich auch auf der Straße gearbeitet. Das Verhalten der Polizei hat sich in all den Jahren nicht verändert. Sie sind korrupt. Sie nehmen dich in Gewahrsam. Wenn du ihnen kein Geld gibst, verprügeln und foltern sie dich. Alles natürlich inoffiziell. Du kannst nie etwas beweisen. Früher haben sie dich mit aufs Revier geschleppt. Jetzt, wo die Türkei auf die Aufnahme in die EU hofft, fahren sie dich in kleinen Bussen an die Stadtränder, verprügeln dich dort und schmeißen dich einfach auf die Straße. Ich habe da eine Menge erlebt. Aber vor 2 Jahren konnte ich in Rente gehen, weil ich während der ganzen Zeit privat in die Rentenkasse eingezahlt habe. Deshalb muss ich nicht mehr auf der Straße arbeiten. Jetzt kümmere ich mich um Lambda, die Schwulenhilfsorganisation in Istanbul. Dort gibt es ein Sorgentelefon, wo man ständig anrufen kann. Daher weiß ich, dass es diese Vorfälle mit der Polizei, Prügel und Folter immer noch gibt. Aber man hat keine handfesten Beweise. Alles läuft inoffiziell.
Eine Art Selbstschutz gebietet zur Wahrung der eigenen Identität, das Fremde, das Andere als das Bedrohliche abzuwehren. Das beginnt im Kindesalter, wenn der Mensch sich, vermittelt durch Elternhaus und Schule, ganz bestimmte Haltungen erwirbt, die ihm in der ihm noch viel zu großen Welt einen Halt geben sollen. In ihrem Buch »Fremde sind wir uns selbst« bestätigt die renommierte Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva die These. Fremdverstehen setzt produktive Selbstentfremdung voraus. Wir haben es gelernt, um uns herum einen Zaun zu ziehen, innerhalb dessen wir uns selbst definieren. Wir brauchen das, anders haben wir es nicht gelernt. Aussagen werden dann als Wahrheit, Handlungen dann als richtig empfunden, wenn sie den eigenen Denk- und Verhaltensmustern entsprechen. Jedem seine Wahrheit, jedem seine Ignoranzgrenze.
man sagt seinen Namen. Wenn man bei der Behörde anruft, man sagt, ja, Frau Schiss-Mitut, diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Aber der Ausländer, der angerufen hat, der hat nach Schmidt-Huber oder was weiß ich ausgesprochen, weil er sich Mühe gegeben hat, diesen Namen auszusprechen.
Ohne Sprache ist man ja...
Wenn einer hier leben will, muss deutsche Sprache beherrschen. Ja. Das ist A und O. Da gibt es kein Pardon. Aber die Deutschen müssen sie sich auch ein bisschen Mühe geben, uns zu verstehen und nicht immer, oh, das ist Ausländer, das ist Türke, das ist Farbige.
Nach 40 Jahren tut das ja, weh irgendwie. Wenn die sagen auf der Straße, guck mal, das sind die Türken immer noch. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women sing wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
In Europa gibt es eine West-Ost- und eine Nord-Süd-Achse von Vorurteilen. Von Westen nach Osten hält sich jede westlichere Nation für zivilisierter und kultivierter als die jeweiligen östlichen Nachbarn. Von Osten nach Westen wird dies ganz anders gesehen. Der jeweils westliche Nachbar gilt als arrogant und oberflächlich. Von Norden nach Süden hält man den südlichen Nachbarn für temperamentvoller, aber auch für unordentlicher und unzuverlässiger als sich selbst, während in umgekehrter Richtung der jeweils nördliche Nachbar als stur, kühl und langweilig gesehen wird. Diese im Gehirn gespeicherten Fremdbilder werden bei jedem Kontakt aktiviert. Die entsprechende Schublade öffnet sich.
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir waren vier Afrikaner, waren wir bei einem Kollegen zu Besuch. Das war der Spielzug gegen 23 Uhr, wollten wir nach Hause, so mit U-Bahn. Im U-Bahn haben wir einen Mann gesehen, der versucht, eine ältere Dame die Handtasche zu rauben. Wir sind dorthin gelaufen, haben wir den Mann gepackt, die Dame ist rausgelaufen und Polizei gerufen. Für die Polizisten zurückgekommen, die haben ihn nicht verdächtigt, sondern wir, der dorthin gelaufen ist als Helfer. Bis die Dame gesagt hat, die weiß nicht, die haben mir nur geholfen, da ist euer Mann.
Vorurteile sind auch ein Erbe des Kolonialismus. In der frühen Kolonialgeschichte spielte nicht so sehr die andere Hautfarbe, als vielmehr das sogenannte Heidentum der Ureinwohner in Amerika, Afrika und Asien die zentrale Rolle. Diese Ungläubigen galt es zu christianisieren. Seit Ende des 17. Jahrhunderts wurde dann in der Wissenschaft Rasse als naturgeschichtlicher Begriff eingeführt, um Gruppen von Tieren und Menschen nach äußeren Merkmalen in höhere und niedere Kategorien einzustufen. In Europa entwickelten sich Bilder des Indianers und des Negers. In der gutmütigen Variante wurden sie als Naturkinder und edle Wilde gezeichnet. In der negativen Variante erschienen sie als blutrünstige, verschlagene oder dumme Wilde. In beiden Fällen mussten sie unter der Vormundschaft des weißen Mannes bleiben. Entsprechend wurden sie von den europäischen Kolonialherren, vor allem durch die christlichen Missionare, als Erziehungsobjekte behandelt.
Der Wilde, den ich bei mir aufgenommen hatte, war ein schöner, schlanker, gut gewachsener junger Mann von etwa 26 Jahren. Er hatte eine gute Haltung. Sein Aussehen war weder unfreundlich noch wild. Seine Gesichtszüge waren sehr männlich, hatten aber doch den weichen, sanften Ausdruck des Europäers, besonders wenn er lächelte. Sein Haar war lang, schwarz und glatt, nicht gekraust wie Wolle. Seine Stirn hoch und breit, seine Augen lebhaft und feurig. Seine Haut war nicht schwarz, sondern tiefbraun, jedoch ohne den gelblichen Kupferton der Brasilianer. Sein Gesicht war rund und voll, die Nase klein, aber nicht platt wie bei einem Neger. Der Mund war schön geformt, mit schmalen Lippen und perlweißen Zähnen. Nach wenigen Tagen begann ich mit ihm zu sprechen und ihn meine Sprache zu lehren. Vor allem sagte ich ihm, dass ich ihn Freitag nennen werde. An einem Freitag hatte ich ihm das Leben gerettet.
Man kommt durch die Konfrontation mit der anderen Kultur sehr viel ins Nachdenken. Wir fuhren mit dem Auto zu diesem Bahnhof in Delhi. Man traute sich eigentlich kaum auszusteigen, um einen rum drei-, vierjährige Kinder halb verhungert, die sich an einem festkrallen. Es gibt keinen Sozialstaat. Es gibt in den meisten Bundesstaaten in Indien kein Arbeitslosengeld. Die Leute müssen sich mit Betteln über Wasser halten. Und man denkt sich so, das kann doch alles gar nicht sein. Wie können diese Menschen so leben? Das, was man eigentlich als Europäer erstmal nicht versteht, die Menschen finden sich mit ihrer Situation ab. Also ich habe dann mich viel mit meiner Gastfamilie darüber unterhalten, wie denn die Leute damit umgehen, mit dieser Armut. Also die Menschen gehen eher davon aus, ihre Situation ist Gott gewollt und sie hoffen darauf, dass sie im nächsten Leben vielleicht es besser haben werden. Also es wird in Indien weniger gejammert als in Deutschland.
Je stärker viele Menschen bei uns das Gefühl haben, dass ihre wirtschaftliche Existenz bedroht ist, je mehr Angst sie haben vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg, desto misstrauischer blicken sie zu Minderheiten wie Obdachlosen, Migranten oder Homosexuellen. Deutschland wird fremdenfeindlicher. Das ist tatsächlich Ergebnis einer Langzeitstudie der Universität Bielefeld. Und Fremdenfeindlichkeit meint nicht Rassismus, sondern die Abwertung, die aus Konkurrenz entsteht. Eine diffuse Angst vor Menschen, die fremd und anders sind. Seit dem 11. September 2001 herrscht zudem in der Europäischen Union eine zunehmende Islamophobie.
Islamistische Terrorist. Es gibt 1,4 Milliarden Muslime. Damit macht man alle Muslime Terrorist. Es gibt keine muslimische Terroristin, es gibt keine christliche Terroristin, es gibt keine buddhistische Terroristin. Die Terroristen sind Terroristen.
Also wenn man zurückschaut vor 250 Jahren zurück, die ganzen Kriege, die hier in Europa entstanden waren, durch die Katholiken. Es gibt immer diese Raberei, Religion. Aber wir alle beten zu Gott. Und es gibt nur einen Gott. Aber es gibt verschiedene Religionen.
Genau wie Sprachen.
Genauso wie Sprachen. Die Christen haben es leichter, weil jeder, der ein bisschen lesen kann, kann Bibel lesen. Nicht alle Mohammedaner oder Islamist kann Koran lesen. Denn es gibt einen Vorbeter, der das lesen kann und der interpretiert das. Auf meine eigene Wort, ich kann zum Beispiel, wenn ich sowieso dumme Leute hier sehe, kann ich dir sagen, du, so steht das und das im Koran. Und wenn du eine Frau siehst, die keinen Schleier hat, die kannst du abkaufen. Aber ich habe ihn aber manipuliert, weil ich weiß ganz genau, er hat keinen eigenen Kopf. Er tut sowieso nur, was ich ihm sage, vielleicht, damit er nicht verhungern kann. Aber wenn er selber lesen kann, Islamisten sind nicht gewalttätig.
Wenn sie sowas tun, dann können sie sich nicht Islam nennen.
Ja.
Nicht Gottes Namen kann man nicht töten.
Nein, Gott sagt töten. Nein. Du darfst sie nicht töten.
Du darfst nicht töten.
Nein.
Also, wenn jeder Koran selber lesen kann, dann wird niemand denn manipuliert werden. Ja.
In seinem Buch The Warrior's Honor gibt der Historiker und Philosoph Michael Ignatieff ein Gespräch wieder, das er mit einem serbischen Freischärler in einem Bauernhaus in Ostkroatien führte.
Ich wage den Gedanken auszudrücken, dass ich Serbien und Kroatien nicht voneinander unterscheiden kann und frage ihn, warum denkst du, dass du so anders bist? Er schaut sich voller Verachtung um und nimmt eine Zigarette aus seinem khakifarbenen Jackett. Siehst du das? Das sind serbische Zigaretten. Da drüben rauchen Sie kroatische Zigaretten. Aber es sind doch beides Zigaretten. Ihr Ausländer versteht nichts. Er zuckt mit der Schulter und fängt wieder an, seine Savosto-Maschinenpistole zu reinigen.
Eine Studie, die 2002 von der Unabhängigen Landesanstalt für Rundfunk und Neue Medien in Auftrag gegeben wurde, sollte den Einfluss des Fernsehens auf das Ausländerbild von Kindern und Jugendlichen ermitteln. Das Ergebnis? In den täglichen Talkshows, den Gerichtsshows, Daily Soaps und Magazinen, die die Sehgewohnheiten der Jugendlichen prägen, sind Ausländer überall vertreten. Sie spiegeln aber nicht die Lebensumstände der Zuwanderer in Deutschland wider. In den Daily Talks überwiegen zumeist türkischstämmige Machos, die beim Publikum negative Gefühle provozieren. In Gerichtsshows sind Ausländer vor allem Täter. Die Darsteller sind so gewählt, dass sie meist mit Aussehen, Kleidung und dargestelltem Lebensalltag die gängigen Klischees bedienen. In den Beiträgen der Boulevardmagazine über Kriminalität und Verbrechen ist jeder dritte Täter ein Ausländer. Türken und Osteuropäer sind am häufigsten vertreten. Dies entspricht keineswegs den Daten der Kriminalstatistik, in der nur jeder fünfte Tatverdächtige ausländischer Herkunft ist. In den Daily Soaps sind Ausländer oder Menschen nicht deutscher Herkunft durchaus präsent, allerdings überwiegend EU-Ausländer aus der sogenannten guten Gesellschaft.
In Arbeit, das kriegt man immer zu spüren, diese nicht deutsch zu sein,
ja.
Punkt eins. Und zweitens haben die Rechtsradikalen auf der Straße mich und meine Frau überfallen. Und viele deutsche Nachbarn haben sie nicht gesehen, nicht gehört. Alle haben geguckt, aber.
Das kann jederzeit
passieren.
Könnte. Leider.
Aber man sieht das auch hier, wenn man in die Medienquelle zwischen Zeitung und so, dass jemand zusammengeschlagen an der Straße ran und keiner reagiert. Das ist nicht jetzt nur gegen Ausländer, sondern die Einheimischen.
Ja, Einheimische.
Deswegen sage ich, ich mag das nicht immer, diese Vergleich deutsche Mitbürger mit ausländischer Herkunft. Ich sehe immer in jeder ein Mensch. Das ist der Begriff, den alle zuerst kapieren müssen.
Yani şöyle, kimliğini yaşamak istiyorsa bedenini değiştirerek bir kere bir iş bulamıyorsun. Ve yaşayabilmek için de.
Wenn sich ein Mann vorgenommen hat, seinen Körper zu wechseln und eine Frau zu werden, dann kann er seine Hoffnungen auf eine anständige Arbeit begraben. Aber du musst leben, brauchst eine Wohnung, etwas zu essen, eben alles, was zum täglichen Bedarf gehört. Du musst Geld verdienen. Und dann bleibt nur die Sexarbeit übrig. Und das ist alles andere als einfach.
İstemediğin bir işi yapıyorsun. İstemediğin insanlarla yatmak zorunda kalıyorsun para için. Artı
du machst eine Arbeit, die du eigentlich nicht machen willst. Um Geld zu verdienen, schläfst du mit Menschen, die du nicht magst. Es gibt viele Verrückte, Gewalttätige, vielleicht sogar Mörder. Und auch mit der Polizei gibt es Probleme. Sie nehmen dich in Gewahrsam. Dann musst du deine Frau ja mit nach Hause nehmen, weil du keinen anderen Platz kennst. Selbst wenn du keinen Mann mitbringst. Du kommst erst spät in der Nacht nach Hause. Die Nachbarn reden über dich. Sie beobachten dich. Sie erfinden ständig etwas Neues, um dich aus deiner Wohnung rausekeln zu können.
Sürekli seni gözlüyorlar komşuların. Burada işte transfobi de başlıyor. Senin bir açığını yakalamak için yoksa bile yaratıyorlar. Seni oradan çıkartmak için.
99% der Transvestiten und Transsexuellen in der Türkei verdienen ihren Lebensunterhalt als Sexarbeiter, wie sie sich selber nennen. Und das bestimmt nicht, weil es sich alle ausgesucht haben. Noch heute werden Transsexuelle auf offener Straße, im Supermarkt oder sonst wo von der Polizei einfach mitgenommen. Die Begründung ist immer die gleiche. Exhibitionismus und öffentliche Schamlosigkeit wird ihnen vorgeworfen.
Bir dönem iltica etmeyi düşündüm, çok kötü şeyler yaşadığım için. Ama hem biraz korktum, gideceğim ülkede de çok rahat edebilecek miyim?
Eine Zeit lang habe ich darüber nachgedacht, die Türkei zu verlassen und ins Ausland zu gehen. Doch ich war mir nicht sicher, ob es mir da wirklich viel besser gehen würde. Außerdem wollte ich die Bewegung in der Türkei nicht im Stich lassen. Einfach wegzulaufen wäre doch ziemlich feige gewesen. Immer und immer wieder habe ich mir geschworen, solange ich lebe, werde ich weiterkämpfen. Ich wollte anderen ein Beispiel geben, dass es möglich ist, gegen gesellschaftliche Widerstände sein Leben zu leben, sich gemeinsam mit anderen zu organisieren, sich zu outen und dafür zu kämpfen. Und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen mir, ich konnte einer Menge Menschen tatsächlich Mut machen.
Daha başkalarının da mücadele edenlerin çoğalmasını da sağlamış oldu. De basında sürekli demeçler vermemden dolayısı birçok kişi out olmuş mesela. Onları sonradan bana söylüyorlardı kendilerine gelip.
Seit 1979 ist Demet Demir politisch aktiv und tritt offen für die Rechte Transsexueller in der Türkei ein. Nach dem Militärputsch wurde sie 1980 zu 15 Monaten Haft verurteilt, von denen sie 8 verbüßte. Aufgrund ihrer Transidentität verlor sie mehrfach den Arbeitsplatz, wurde verfolgt und von der Polizei gefoltert. 1989 gründete sie die erste Kommission für sexuelle Minderheiten beim türkischen Menschenrechtsverein. Ihre eigene genital anpassende Operation erfolgte 1995. In Talkshows und Reportagen wirbt sie unablässig für Toleranz und Verständnis und erhielt dafür in New York von der International Gay and Lesbian Human Rights Commission den Felipa de Souza-Preis, benannt nach einer Brasilianerin, die 1591 von der portugiesischen Inquisition getötet wurde, weil sie mit einer anderen Frau Sex gehabt hatte.
Amerika'daki bir eşcinsel örgüt var, International Gay Lesbian Human Rights Commission, diye bir örgüt ve bu her yıl.
Nach meiner Rückkehr in die Türkei organisierten wir gerade eine Ausstellung mit Handwerkskunst. Auf dem Weg dorthin sah ich, wie Polizisten ein kleines Kind schlugen. Ich bin dazwischen gegangen. Dann sind sie mit einem Knüppel auf mich losgegangen. Schließlich haben sie in der Tasche meinen Pass gefunden und gesehen, dass ich in den USA gewesen bin. Sie lachten und sagten, oh, diese Transe hat es sogar bis Amerika geschafft. Ich erwiderte, ich habe dort einen Preis für schwul-lesbische Menschenrechte bekommen. Da wurden sie deutlich vorsichtiger und meinten, wieso sagst du das nicht gleich?
Die wenigsten Transvestiten und Transsexuellen in der Türkei sind politisch aktiv, erzählt Demet Demir. Sie tragen meistens schwer genug an der Bewältigung des Alltags. Eine Lesbe oder ein Schwuler haben es leichter, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken. Als Transsexuelle oder als Transvestit jedoch wird man meistens sehr leicht erkannt. Und von diesem Augenblick an beginnen die Anfeindungen und Angriffe.
Es gibt Leute, die verschlossen sind, die meinen überhaupt nicht auf, wie darüber jemanden, der fremd ist. Also wir haben uns heute hier gesehen, wir haben uns gegrüßt und dann, ja, und dann kommen wir in ein Gespräch. Ja. Aber ich kann doch jemanden jetzt nicht auf der Seite, der mir fremd ist, der sagt, ah, hallo, guten Tag, wie geht's dir? Wir Menschen haben sowieso Angst vor etwas, was uns fremd ist, das ist klar. Aber in dem Moment, wo man versucht, diese Berührung abzubauen, dann wird alles geöffnet.
Demet Demir wird sich nun ein paar Monate zurückziehen, um ihre Autobiografie zu schreiben.
Ja, bitte. Ben çok fazla bedel ödedim. Yani politik mücadele vermeseydim çok daha fazla ekonomik durum daha iyi olacaktı. Evlerim, bir sürü bankta param, sevgilim olacaktı yanımda ama.
Mein politischer Kampf hat mich sehr viel gekostet. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich heute wesentlich mehr Geld. Ich hätte eine Eigentumswohnung und vielleicht auch einen Partner. Aber für mich war es eine Bereicherung, für die Rechte von Tausenden zu kämpfen.
Arkadaş, kadından erkek olan, benim o 91 yılında yaptığım mücadeleler, savaşlar, o cezaevi olaylarım.
Letztes Jahr war ich in Wien auf einem europäischen Transgender-Treffen. Da habe ich erfahren, dass viele Berichte über mein persönliches Schicksal bereits 1991 dazu geführt hatten, dass Amnesty International sich für unsere Rechte einzusetzen begann. Nach 15 Jahren erfahre ich, dass mein ganz persönlicher Kampf in der Türkei auch international etwas bewirkt hat. Das hat mich gefreut.
Sonra başka ne vardı? Bir o vardı, bir o vardı. Ki bunları ben yıllar sonra öğrendim. Ya o Afergüt'ünki çabuk öğrenmiştim ama bu arkadaşın dediği şeyi 15 yıl sonra öğrendim. Demek ki biz de bir dışarı dalga veriyormuşuz.
Christian Friedewald widmet sich wieder seinem Studium in Ilmenau. Aber so viel ist sicher. Im kommenden Herbst wird er für ein halbes Jahr nach Indien zurückkehren. Für ein Praktikum am dortigen Goethe-Institut.
Überraschend für mich war dann auch, wie man plötzlich sich selbst sieht. Also ich war ein Stück weit erschrocken. Also ich merkte so, eigentlich bin ich irgendwo ein arroganter Europäer. Man schaut auf diese Gesellschaft runter, denkt sich vielleicht oftmals, naja, das sind doch mittelalterliche Ansichten, gerade wenn es um solche Sachen geht. Die arrangierte Hochzeit, also die Verheiratung von Kindern, durchaus noch üblich ist. Und ich denke, das kann doch gar nicht sein, wie rückschrittlich ist denn diese Gesellschaft. Und auf der anderen Seite hat diese Gesellschaft aber auch Werte, die hier in Europa uns vielleicht schon seit einiger Zeit verloren gegangen sind. Es gibt einen wahnsinnigen Respekt vor dem Alter. Also alte Menschen werden für ihre Leistungen respektiert, für das, was sie für die Familie, für die Gesellschaft getan haben. Es käme in Indien niemand auf die Idee, alte Menschen abzuschieben in ein Altersheim oder ähnliches.
Adewale, Adekoyeni, Fatma und Sahin Celik erheben sich von ihren Stühlen und reichen sich zum Abschied noch einmal mit einem freundlichen Lächeln die Hände.
Das gibt Zeiten, man kennt sich selber auch nicht.
Ja, das meine ich. Das meine ich auch. Ja.
Dann denkt man, ich bin das gar nicht. Also ich, wie reagiere ich das? Bin ich das selber oder jemand anders?
Ja, das ist die Situation, das ist ganz was anderes natürlich. Aber
ja, aber das, dann bist du ja auch fremd. Oder nicht?
So. Das kann passieren. Aber so im normalen Leben fühle ich mich gar nicht fremd oder meine Familie oder meine Umgebung. Ich sehe alles mit klaren und was weiß ich, freundlichen Gesichtern. Oder für mich ist kein Mensch fremd. Ich denke nicht schlecht über ihn oder jemand oder die Situation, dass das schlecht wird. Also ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich weiß es nicht.
Was hat sich verändert? Das Lehrer-Ehepaar ist jetzt wieder zu Hause. Doch Asien schlägt zurück. Weil Harm und Dörte Peters nach den letzten Unterrichtsstunden im Kaiser-Karl-Gymnasium in ihren alten, seit Referendarzeiten gepflegten VW steigen und auf ein Schnellgericht nach Hause wollen, läuft ihnen in einer wenig befahrenen Seitenstraße ein Junge vor den Wagen, ohne dass außer Scharfbremsen etwas passiert. Es ist ein Türkenjunge, der 9 oder 10 Jahre alt, lachend noch einmal Glück gehabt hat. Auf ihn warten weitere Türkenjungen, die mit ihm sein Überleben feiern. Jetzt kommen aus Nebenstraßen und Hinterhöfen von überall her immer mehr Kinder, die alle fremdländisch sind. Indische, chinesische, afrikanische, heitere Kinder. Sie beleben die Straße, winken aus Fenstern, springen von Mauern, werden zahllos. Alle feiern den kleinen Türken, der noch einmal Glück gehabt hat. Sie umdrängen, betasten ihn. Sie klopfen den gut erhaltenen VW ab, in dem unser kinderloses Lehrerpaar sitzt und nicht weiß, was sagen auf Deutsch.
Das war Ich und der Andere vom Fremdsein und Vertrautwerden von Wolf Eismann. Es sprachen Cornelia Schramm, Peter Bieringer und Lutz Herkenrath, Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2006. Nächsten Sonntagabend hören Sie in der Reihe Freistil das Feature Vom Spieß auf die Kralle. Eine kleine Kulturgeschichte des Döner-Kebab von Regina Kusch und Andreas Beckmann.